Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute bin ich wieder dran.
Heute bist du dran und ich bin die mit dem Senf.
Ja, genau, damit ihr Bescheid wisst. Und das mögt ihr ja, diesen Satz. Ja, heute sind wir natürlich wieder nicht im Pott. Ich habe einen Fall aus Friesland mitgebracht.
Oh, wie schön. In Friesland war ich schon oft.
Bist du da schon mal hergeritten?
Ja, geritten, gelaufen, Rad gefahren. Ich bin oft in Friesland gewesen früher.
Also ich kenne Lea, die Angela ist Farel. Da habe ich Familie.
Oh.
Genau, also wirklich, ja.
Du bist halbe Friesin?
Nein, wir haben da Häuser. Also mein Onkel, mein Großvater, also jetzt ist nur noch mein Onkel, aber mein Großvater war für mich als Kind immer recht langweilig, aber so als Erwachsener genießt man das.
Als Kind ist zu viel Ruhe.
Genau. Wenig Action. Nur Oldenburg ist dann so ein bisschen
städtisch.
Städtisch, genau. Ja, wir gehen ins Jahr 2004 und es geht um eine Schülerin, nämlich Sandra C. Sie ist 15 Jahre alt, schlank, blond, hat wellige, blonde Haare und ist auch sehr lieb bei ihren Mitschülern und vor allem auch bei den Jungs.
Das sorgt doch bestimmt für Neid.
Ja. Wie gesagt, es ist August 2004, die Party ist im vollen Gange und Sandra kehrt nicht wie erwartet nach Hause zurück. Eigentlich haben wir heute zwei Fälle, nämlich die Situation um Sandra und später geht es um einen Autofahrer, der erschossen in seinem Auto gefunden wird. Und es sind eigentlich zwei Verbrechen, aber ob die miteinander zu tun haben, werden wir noch erfahren. Sandra lebt in Wesselburen und sie geht auch dort zur Schule. Sie ist zwar nie straffällig geworden, aber ist halt voll in der Pubertät.
So 14?
15. 15 und ist auch schon von zu Hause abgehauen, weil ja ihr das Familienleben dort nicht so wirklich passt und gefällt. Wenn wir noch einmal die Hintergründe so ein bisschen durchleuchten, werdet ihr auch verstehen, warum. Nachdem sie dann einmal von zu Hause ausgerissen ist, geht also die Polizei zunächst davon aus, dass sie einfach Reis ausgenommen hat und man sie irgendwo lebend auffinden wird. Getrennt nach Oldenburg, vielleicht mit einem Mitschüler mitgegangen und sich schwer verliebt. Also durchkennt man die Gegend rund um die Schule, wo Sandra zur Schule geht und auch lebt. Aber die Hoffnung, Sandra lebend wiederzufinden, zerschlägt sich nach 5 Wochen. An einem nahegelegenen See, 25 Kilometer von Sandras Wohnort und Schule entfernt, finden Landvermesser eine Leiche einer jungen Frau. Durch diese Klimaverhältnisse ist die Leiche auch schon stärker skelettiert und man kann erstmal nicht erkennen, um wen es sich handelt oder woran die Person gestorben ist. Man kann erkennen, es ist eine Frau, auch anhand der Statur und der Anziehsachen. Und was direkt auffällig ist, ist, dass das Oberteil zerrissen ist und die Hose geöffnet.
Oh je, das sieht doch sehr eindeutig aus.
Der erste Verdacht, dass es Sandra sein könnte, erhebt sich, weil in dieser Gegend nicht wirklich oft 15-jährige oder junge Frauen verschwinden. Also stellt man schnell einen Zusammenhang her und holt sich einen Gerichtsmediziner dazu. Da die Verwesung, wie gesagt, sehr stark ist und auch schon zum Beispiel an den Händen nicht mehr wirklich viel Haut vorhanden ist und auch am Gesicht nicht, ist eine Identifizierung so auf den ersten Blick oder bei der ersten Untersuchung nicht möglich. Auch eine Todesursache ist bisher schwer zu benennen. Der erste Verdacht ist nun mal, dass es Sandra ist und man holt sich den Gerichtsmediziner Klaus Fischel dazu. Dieser hat auch schon sehr viel Erfahrung mit der Identifizierung von Tsunami-Opfern und weiß halt, wie er da vorgehen soll. Anhand von Maden und Insekten, die sich in der Leiche eingenistet haben, kann man dann nämlich den A, genauen Todeszeitpunkt feststellen und B, macht er dann einen Abgleich mit den Zahnarztdaten von Sandras Zahnarzt sowie einen DNA-Test. Leider kommt nach kurzer Zeit die traurige Gewissheit, denn bei der Leiche handelt es sich wirklich um Sandra. Ja, aber jetzt gehen wir einmal zurück zum Abend nach Wesselburen. Es ist der 4. August und Sandra wohnt in einem sehr ländlichen Gebiet. Sie wohnt nicht direkt in Wessebüren, sondern in einem Nachbarort. Sie hat es ungefähr 10 bis 12 Minuten zu Fuß zur Schule und muss eine Landstraße entlang. Und sie freut sich schon auf die Party. Also da ist es tatsächlich so, da treffen die sich am Schuleingang, am Schulhof mit ein paar Flaschen Bier. Alle umliegenden Jugendlichen bis dann mal von 14 bis 20 treffen sich da, feiern gemeinsam. Jeder bringt Sixpack, Snacks und Rekorder mit und dann wird auf dem Schulhof abgetanzt.
Auf dem Schulhof?
Ja, das scheint ja irgendwie völlig okay zu sein. Und ja, also es ist eine gute Stimmung und Sandra und ihre Freundin tauschen den neuesten Klatsch und Tratsch aus und tuscheln so ein bisschen und gegen Mitternacht, was ich für eine 15-Jährige allerdings ein bisschen spät finde, verlässt dann Sandra die Party. Das sagen halt nochmal viele ihrer Freundinnen und ihrer Mitschüler aus. Sandra hat es, wie gesagt, nicht weit und selbst wenn sie langsam läuft, läuft sie maximal 15 Minuten nach Hause.
Also circa 1 Kilometer.
Ja.
Oder vielleicht ein bisschen mehr, etwas über 1 Kilometer. Aber über die Landstraße halt. Und die Landstraßen sind oft nicht beleuchtet. Das heißt, da ist da überhaupt Radweg. Vielleicht muss die direkt am Fahrbahnrand laufen. Das unbeleuchtet am Fahrbahnrand.
Also es gibt einen Bürgersteig, aber der ist immer mal wieder unterbrochen. Also einen richtig durchgängigen gibt es nicht. Dann gibt es halt nur so einen Schlamm-Trampelfahrtweg.
Okay.
Mhm. Also du liegst da schon nicht ganz falsch. Die Ermittler gehen zunächst davon aus, dass es sich natürlich um einen Bass handeln könnte, wenn die Hose offen ist.
Ja, natürlich jemand, der Sexualstraftäter.
Genau, also Sexualstraftäter ist eine Tat mit sexueller Motivierung und dass man wahrscheinlich oder dass Sandra wahrscheinlich den Täter gekannt haben muss. Die Ermittler befragen zunächst Freunde und Bekannte, die auf der Party waren, sowie das Umfeld. Auch die Familie von Sandra, Mutter und Stiefvater. Und anhand der Aussagen von den Gästen und der Familie erstellt dann die Polizei ein Zeitraster. Nach der Berechnung der Polizei verlassen 2 weitere Leute am Abend die Party zeitgleich mit Sandra. Sie müssen sie also auf der Landstraße gesehen haben. Einer von denen ist Christian B. Christian B. ist älter als Sandra, nämlich schon 19 Jahre alt und macht eine Ausbildung. Und er ist ein absoluter Autofreak und total stolz auf sein Auto. Das ist sein Ein und Alles und er schraubt auch in seiner Freizeit sehr viel daran. Er fährt sogar einen Kumpel nach Hause, der schon viel getrunken hat und sagt, hör mal, so kann ich dich nicht fahren lassen oder beziehungsweise einfach so gehen lassen. Deshalb bringe ich dich jetzt einfach nach Hause. Und Christian sagt aus, dass er sogar auch Sandra noch angeboten habe, sie mitzunehmen. Aber sie sagt, sie möchte nicht warten, dass man erst den einen nach Hause bringt und dann möglicherweise sie, sondern sie möchte sofort nach Hause. Also lehnt sie das Angebot von Christian ab und sagt, nur fahrt ihr beiden mal, ich laufe alleine. Christian sagt aber später, er habe Sandra auf der Landstraße nicht gesehen und da sie ja zeitgleich Party verlassen haben, ist das schon ein bisschen merkwürdig, denn er hätte ja zumindest mit dem anderen Kumpel an ihr vorbeifahren müssen. Ja.
Aber komisch ist ja schon die Geschichte, wenn sie doch nur 1 Kilometer entfernt wohnt, warum er erst den viel entfernt weiter wohnenden Mann abliefert, bevor er dann rumfährt, um dann sie abzuliefern. Da stimmt doch auch schon irgendwas nicht.
Also vielleicht, zumindest geht man jetzt davon aus, dass er sie mochte und erst den Freund wegbringen wollte, um dann möglichst viel Zeit mit Sandra zu verbringen und dann vielleicht auch allein.
Und vielleicht hat sie sich das schon gedacht.
Und hatte da keine Lust drauf.
Mhm.
Möglich ist es. Ja. Vielleicht stimmt deine Theorie, vielleicht nicht. Aber ja, ihr wisst, oder man weiß ja, zwischen 15 und 19, ob man mit 15 das Gleiche will wie ein 19-Jähriger. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es aus dem Land anders. Zunächst tappen die Ermittler weiter im Dunkeln, aber dann kommt so ein bisschen Bewegung in den Fall. Und zwar melden sich die Freundinnen von Sandra. Nach einer Woche, nachdem jetzt tatsächlich die Leiche gefunden wurde, wird Sandra auch im kleinen Kreis ihrer Familie bestattet. Kurz darauf melden sich, wie gesagt, einige Freundinnen und die erzählen, was Sandra ihren Freundinnen nämlich ihnen anvertraut hat. Dass Sandra mal von zu Hause weggelaufen ist, hat nämlich einen Grund. Sie hat ihren Freundinnen erzählt, dass ihr Stiefvater, der 42 Jahre alt ist, mit dem sie jetzt 3 Jahre zusammenlebt, sie mehrfach bedrängt und auch sexuell missbraucht hätte. Und dass sie das eigentlich gar nicht mehr aushält und ihre Mutter will das nicht mitbekommen oder will es nicht wahrhaben. Und sie hat auch keine Kraft und keine Lust mehr, das ihrer Mutter zu sagen. Sie würde sich auch schämen und alles, was sie an Unternehmungen versucht hat, um da rauszukommen, das ist immer wieder gescheitert und letztendlich ist sie immer wieder zu Hause gelandet. Ob die Mutter es jetzt nun mal nicht wahrhaben will oder
sie das gar nicht erst erzählt hat.
Oder nicht deutlich genug, weil sie mich schämt, das konnte ich jetzt aus den Quellen noch nicht herauslesen. Da gibt es verschiedene Meinungen. Jedenfalls wird dann der 42-jährige LKW-Fahrer Jens W. verhört. Er sagt, er habe Sandra kennengelernt, beziehungsweise Sandras Mutter. Und an dem Tag, als er Sandra kennengelernt habe, hätte er sich nicht in Sandras Mutter mehr verliebt, sondern die Gefühle wären sofort in Sandra übergegangen. Und ja, es habe sexuelle Handlungen zwischen ihnen gegeben, aber Sandra und er wären verliebt und das wäre freiwillig gewesen. Und die beiden hätten das nur versteckt getan, bis Sandra alt genug wäre, dass sie mit ihm zusammenleben könnte. Und es wäre Liebe gewesen.
Mhm.
Und getötet hätte er sie schon mal gar nicht, denn sie ist ja die Liebe seines Lebens. Tatsächlich will die Mutter von all dem nichts mitbekommen oder gewusst haben.
Kann passieren.
Kann passieren?
Kann passieren, wenn du berufstätig bist und kommst nach Hause oder so und der andere weiß das, die können das so geschickt tarnen, wenn das eigene Kind nichts erzählt und sagt, Mama, ich muss mit dir reden, dann kann man damit ganz erfolgreich. Also die Hoffnung, dass die Mutter dann da reinkommt, wenn der das geschickt teilt, die ist minimal. Man muss wirklich dann wahrscheinlich zur Mutter gehen und sagen, hallo, ich muss mit dir sprechen. Und diese Hoffnung, man wird erwischt oder man sieht die in flagranti, die ist nicht unbedingt gerechtfertigt.
Richtig.
Ja.
Dann durchsuchen die Ermittler das Zimmer von Sandra. Und es ist tatsächlich so, dass Sandra in ihrem Tagebuch ihren Missbrauch, der fast täglich stattfindet, sehr genau dokumentiert hat und auch sagt, dass das gegen ihren Willen stattgefunden hat, dass ihr Stiefvater sie missbraucht hat, aber wohl auch wirklich die Lücken genutzt hat, wenn die Mutter mal nicht zu Hause war, sie dann aber auch erpresst hat von wegen, denkt dran, wer das Geld nach Hause bringt, was wollt ihr denn machen, wenn ich weg bin, halt mich mal lieber bei Launen, ne? Und du weißt gar nicht, wie viel ich für dich getan habe. Es wird aufgedeckt, dass er sie das erste Mal missbraucht hat, als sie 13 war. Also schon jahrelang. Und dass es eben nicht die große Liebe war, so wie er es darstellt.
Also bei einer 2-jährigen Dauer, da muss die Mutter was mitgekriegt haben. Da muss die irgendwas bemerkt haben. Das kann so nicht sein, dass sie das nicht mitgekriegt hat.
Die Frage ist jetzt, wenn er LKW-Fahrer ist, wie oft ist er dann zu Hause? Wann kommt er nach Hause?
Kommt drauf an, manche kommen täglich nach Hause und manche sind wochenlang weg. Das weiß man nicht.
Naja, aber wie gesagt, dann hat sie auch Angst gehabt, dass ihre Mutter alleine sein würde. Hat sich vielleicht doch nicht mehr getraut, was zu sagen, schreibt sie halt. Und sie hatte natürlich auch Angst um diese finanzielle Existenz. Dann hat sie diesen Weglaufversuch unternommen. Man hat ihr nicht geglaubt. Man hat sie zurück in die Höhle des Löwen gebracht. Und daraus hatte sie dann keine Kraft mehr.
Also einem Lehrer hat sie sich auch nicht anvertraut, ne?
Also sie hat sich ihren Freundinnen, wie gesagt, anvertraut. Und immer wenn sie sich einer männlichen Person genähert hat, sei es vielleicht auch Lehrer, aber vor allem auch Gleichaltrigen oder überhaupt einem anderen Mann, ist ihr Stiefvater eifersüchtig geworden.
Ja, klar, er ist der Platz.
Und hat tatsächlich sie dann wieder missbraucht. Und dadurch ist eine Not entstanden. Sandra hat sich immer weniger getraut, auf jemanden zuzugehen. Die anderen 15-jährigen Freundinnen haben selber ein bisschen Angst, etwas zu sagen. Und ja, das hat dann jetzt dazu geführt, dass erst nach dem Tod von Sandra was gesagt wurde. Aber es stellt sich tatsächlich heraus, dass der Stiefvater sie wohl auch missbraucht hat. Aber mit ihrem Mord hat er nichts zu tun. Dieser konnte ihm bis jetzt noch nicht nachgewiesen werden. Der Stiefvater von der Sandra geht aus dem Fokus der Ermittler raus, weil er tatsächlich für den Tatabend ein Alibi hat. Also er kann nachweisen, dass er an dem Abend, wo Sandra auf dieser Landstraße war, an einem völlig anderen Punkt war, den er auch nicht hätte erreichen können. Und es gab auch Zeugen. Also er hat wirklich ein bestätigtes, wasserdichtes Alibi. Der Stiefvater von Sandra wurde zu 2 Jahren und 5 Monaten wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Der Ermittler Marco Klein ist dennoch unzufrieden, weil der Fall, der ihn wirklich jahrelang beschäftigt, bleibt nun ungeklärt. Jetzt ist es aber so, dass genau 2 Jahre später, nach dem Mord an Sandra am 23. August 2006, wieder ein Mord in der Region stattfindet. Und zwar steht ein Wagen mit Warnblinkanlage und runtergelassener Scheibe mitten auf der Landstraße 305.
Also nicht allzu weit vom Tatort, eher genau, entfernt.
Nicht allzu weit weg, ähnliches Gebiet, ähnliche Region, genau. Spaziergänger finden den Mann, Uwe M., tatsächlich mit mehreren Kopfschüssen in seinem Wagen vor. Jede Hilfe kommt zu spät. Uwe ist 41 Jahre alt, Erntehelfer und kommt gerade von einem gemeinsamen DVD-Abend mit seinem Bruder. Und außer seinem Bruder und seiner Schwägerin hat er eigentlich keine Freunde. Das heißt, er ist sehr ruhig, lebt sehr zurückgezogen, quasi als Einsiedler. Er kommt gerade von diesem DVD-Abend wohl zurück und ja, ihm wurde mit einer 9mm in den Kopf geschossen.
Also 9mm ist schon ganz schön groß, ne?
Ja, der Täter hat sogar durch das Fenster geschossen.
Ja, klar.
Hat halt ihm im Kopf, Rumpf und Hals getroffen. Der Kopfschuss alleine war schon tödlich. Doch das Motiv bleibt unklar. Die gemeinsamen DVDs, die er eigentlich nach dem Filmabend wieder mit zurückgenommen hat, sind aber komischerweise aus dem Auto verschwunden. Auch am Tatort liegen verdächtige Plastikstücke, die darauf hinweisen oder darauf hindeuten, dass ein anderes Auto an dem Tatort gestanden haben muss und das Fahrzeug des Opfers gerammt haben muss. Die Polizei startet einen Aufruf und sucht nach Zeugen. Eine junge Frau meldet sich aus der Umgebung und sagt, ein Mann aus ihrem Ort hätte kürzlich damit geprahlt, einen 9mm zu besitzen.
Ach.
Er fantasiere ständig davon, mit dieser 9mm jemanden umzubringen.
Also die Waffe hat keinen Namen, die geht nur nach dem Geschütz. Okay, okay.
Richtig. Zusätzlich sei ihr ein Schaden an seinem Auto aufgefallen. Und oh Wunder, Betty, was glaubst du? Wer ist dieser junge Mann? Haben wir schon vielleicht vor in unserer Geschichte?
Wenn er in unserer Geschichte vorkam, kann es natürlich der sein, der sie mit dem Auto angeboten hat, sie rumzufahren. Aber ansonsten könnte es mit der Waffe natürlich jeder Beliebige sein.
Der junge Mann, um den es sich handelt, ist tatsächlich Christian B. Ja, wer hätte denn das gedacht?
Ja, so Moment, der hat also sehr früh ein Auto, aber wie kommt der an die Waffe? Normalerweise kommst du so an die Waffe nicht. Du musst Mitglied der Jägerschaft sein, dann hast du aber viele Jahre schon, bist du in einem Verein gewesen, damit du hinterher den Jagdschein machen kannst. Und das kostet Tausende. Oder du hast einen Sportschützen, du bist Sportschütze. Dann hast du auch eine registrierte Waffe, aber das ist eine Sportschützenwaffe, keine. Also, das ist eine ganz komische Geschichte.
Tatsächlich habe ich es aus verschiedenen Quellen, nämlich verschiedene Angaben. In den einen Quellen heißt es, dass er das die 9mm illegalerweise erworben hätte. Und in einer anderen Quelle heißt es, es wäre von Familienseite aus geerbt.
Ah ja, das kann auch passieren. Dass man genau, Erbe, die Waffe nicht
das sind die beiden Quellen. Also einmal eine Erbschaft und er hat sie einfach von Opa nicht wieder rausgerückt. Andere Quelle hat gesagt, er hätte sie illegal geschafft. Vielleicht ist es auch die halbe Wahrheit, von wegen von einem Nachbarsjungen, davon ein Verwandter und dann illegal verkauft und weitergegeben. Tatsächlich stellt sich nach einem Gutachten aber heraus, dass die Splitter vom Tatort zu dem Auto von Christian passen.
Mhm.
Daraufhin durchsuchen sie dann Christians Zimmer und oh Wunder, man findet nicht nur die DVDs des Opfers in dem Zimmer von Christian, sondern man findet auch die 9mm Schusswaffe, die eindeutig zu den hinterlassenen Hülsen am Tatort passt. Christian weiß natürlich sehr schnell, dass er so einfach aus der Nummer nicht herauskommt. Und er erfindet eine Geschichte und sagt halt, dieser Erntehelfer hätte ihm am Tatabend bedrängt, ihm den Mittelfinger gezeigt, sei ihm mal wieder eng aufgefahren, hätte ihn beschimpft, gehupt, fertig gemacht, das Fenster runtergekurbelt, ihn angeschrien, beleidigt. und dann habe Christian rot gesehen. Er hätte zufällig die 9 mm Waffe dabei gehabt, weil er sich vor solchen Leuten wie Erntehelfern fürchten würde.
Ist aber sowieso schon illegal. Du darfst, als wenn du nicht berechtigt bist, eine Waffe zu führen, auch keine Waffe führen. Ist eine Straftat, und zwar eine schwere.
Ja gut, aber das ist hier Ziel die kleinste aller.
Naja, die Frage, wie kommt er da dran? Also, das ist ja schon krass.
Aber es ist auf dem Land.
Trotzdem Land oder nicht Land. Die Gesetze gelten in Deutschland für jeden.
Ja, das stimmt. Trotzdem hatte er nun mal diese Waffe. Es ist so, wie es ist. So, aber die Spuren sprechen eine ganz andere Sprache. Nämlich das Bild, was Christian der Polizei abgibt, spricht nicht der Wahrheit. Am Abend zuvor hatte nämlich Christian auf dem Dorfplatz eine Auseinandersetzung mit anderen jungen Autofreaks. Dort haben sie sich getroffen und über ihre aufgetunten Autos gesprochen. Christian, habe man gesagt, sein Auto habe ja viel weniger PS wie das der anderen. Daraufhin fühlte sich Christian in seinem Stolz gekränkt und sagte laut zu dieser Gruppe auf dem Marktplatz: Ist ihr mich so sauer gemacht? Der nächste, der mir begegnet, den bringe ich um. Den mache ich kalt, ihr Arschlöcher. Und so traf er auf Uwe M., ein zufälliges Opfer, was an dem Abend eben von diesem gemeinsamen DVD-Abend mit seinem Bruder und seiner Schwägerin kam. Der Erntehelfer, nichts ahnt, fährt die Straße entlang und Christian überholt ihn und zwingt ihn zum Ausbremsen des Autos und hält schließlich an und steigt aus. Der Erntehelfer, der denkt, da ist vielleicht jemand in Not und braucht Unterstützung, kurbelt die Scheibe runter und wird direkt durch einen Kopfschuss getötet. Uwe M. ist direkt tot und sein Fuß rutscht von der Bremse. Das Auto rollt nach vorne und prallt auf das Auto von Christian. Daher der Schaden. Deshalb sind die Hülsen auch hinter dem Auto und nicht vor oder daneben. Und so ist der ganze Tatablauf gewesen. Christian berichtet das dem Polizisten sehr emotionslos, als würde er ihm irgendwie gerade mal vom Wetter erzählen oder von irgendeiner Geburtstagsfeier. Und irgendwie wirkt der junge Mann zwar erleichtert, aber der Ermittler Marco Klein merkt, da steckt noch was anderes hinter. Und wir haben ja Christian in einer anderen Geschichte vorher schon einmal kennengelernt. Was glaubst du, was sein könnte?
Naja, seine aufdringliche Art bei der Sandra könnte natürlich auf Übles hindeuten.
Richtig. Und wir lagen mit unserer Theorie vorhin gar nicht so falsch, denn der Ermittler fragt Christian eigentlich direkt, ob er was mit Sandras Tod vielleicht doch zu tun gehabt hätte. Und dieser erzählt einfach gerade heraus, er sei am Tatabend wirklich von der Party übergegangen, um seinen Freund nach Hause zu fahren. Daraufhin sei Sandra angekommen und habe gefragt, ob er sie nicht mitnehmen könnte, weil sie nicht alleine durch die Dunkelheit laufen wolle. Er hätte spaßeshalber gesagt, ja, auf gar keinen Fall, du steigst nicht in mein Auto. Dann wäre die dumme Pute einfach beleidigt abgerauscht, einfach losgelaufen und dabei hätte er sich doch nur einen Spaß erlaubt. Später hat er sich über sich selbst geärgert, sagt er, weil eigentlich fand er sie ja ganz toll und dass sie nicht auf seinen Spaß einging, war schon mal die erste Kränkung. Also, was macht Christian? Macht sich einen Kopf, weil eigentlich findet er sie wirklich super. Er fährt tatsächlich erst den Kumpel nach Hause, dreht dann aber schnell um und versucht Sandra auf der Landstraße noch zu erwischen. Und sie ist auch noch nicht wirklich so losgelaufen. Vielleicht hat sie sich noch von einigen Leuten länger verabschiedet. Also holt er sie schnell mit dem Auto ein. Die ist immer noch beleidigt, läuft am Straßenrand und sagt, weißt du was, du kannst mich mal. Ich steig nicht zu dir ins Auto. Erst wolltest du mich nicht mitnehmen und ich bettel jetzt nicht hier. Also ist er schon wieder beleidigt. Und er ist richtig gekränkt, weil jetzt bittet er sie doch ganz, ganz lieb, dich in das Auto einzustellen. Ja, nach noch ein bisschen Zögern steigt Sandra nun doch ein und denkt sich, ach, fahre ich lieber noch ein paar Minuten mit dem, als jetzt hier zu laufen. Und die beiden fahren los. Christian fährt und nach ein paar Metern hält er kurz an einem Feldweg. Er müsste jetzt nochmal schnell pinkeln, weil er ja auch ein Bier getrunken und das würde ihm auf die Blase drücken. Sandra wartet nichtsahnend im Auto und plötzlich geht die Hintertür von Christians Auto auf. Er setzt sich von hinten an sie heran und beginnt sie im Brust- und Busenbereich zu streicheln und unter ihr T-Shirt zu gehen. Setzt, sagt Sandra oder fragt Sandra, was das denn hier solle und er solle die Finger von ihr lassen. Und dann sieht Christian rot. Die Sandra, die er doch jetzt so netterweise eingesammelt hat, die ihn dann auch noch beleidigt hat, die wagt es jetzt, ihn abzuweisen.
Oh, das kommt mir bekannt vor. Also es gibt viele Männer, die das nicht ertragen können. Die sagen, wenn man sie ein Stück mitnimmt, dann muss man sozusagen, dann ist das die Einverständniserklärung zu.
Weil eine Bezahlung, ne?
Ja, wie eine Bezahlung.
Also greift er vom hinteren Sitz um sie herum und erwürgt sie auf dem Beifahrersitz, so lange, bis sie sich nicht mehr regt. Dann fühlt er den Puls am Hals und am Gelenk, am Handgelenk und merkt, dass sie tot ist. Er packt sie ins Auto, wirft die umliegenden persönlichen Gegenstände in die nächsten Felder und ihre Leiche fährt er zum nächsten See. Sandra hat sich bis dahin nicht mehr geregt, also ist ihm ganz klar, sie ist wirklich tot. Auf dem Weg zum See streichelt er Sandra die ganze Zeit und fängt an, ihr die Hose auszuziehen und sie auch untenrum zu streicheln. Endlich kann sie ja nicht mehr Nein sagen. Das hübsche Mädchen, was er die ganze Zeit auch haben wollte.
Nehme an, er hat dann mit der Leiche ein wenig Spaß.
Nee, also er hat sie wirklich nur gestreichelt. Also er fand sie wirklich ganz toll und wollte sie nur streicheln und wollte nicht mehr, dass sie Nein sagt. Mehr hat er nicht gemacht. Also mehr kann man ihm nicht nachweisen und durch diese ganze Verwesung kannst du ihm auch nicht mehr nachweisen. Tatsächlich hat dann Christian B. mal soeben dem Ermittler Marco Klein 2 Morde gestanden und das ziemlich ohne Reue. In einem späteren Gerichtsgutachten sagt Arno Geisler, der beauftragte Gutachter, der Selbstwert von Marco wäre ziemlich niedrig. Mit Kränkung und Ablehnung könnte er nicht umgehen und er wäre nur so lange ruhig geblieben, weil er in seiner bekannten Freundesgruppe anerkannt war. Sobald er aber irgendwie auf Widerstand oder Ablehnung stoßen würde, wäre der nette Christian nicht mehr da. Man gehe davon aus, dass wenn man ihn jetzt nicht gefasst hätte, eine große Gefährlichkeit bestanden hätte, dass er weitere Menschen einfach so ziellos bzw. wahllos ermordet hätte, um einfach seine Wut rauszulassen. Natürlich wird Christian zu lebenslänglich wegen 2er Morde aus Heimtücke und auch sexueller Begierde verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung.
Das ist doch mal ein gutes Ende.
Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass beide Fälle so miteinander zusammenhängen?
Denkt man nicht, weil sie so verschiedenartig sind. Ich glaube, dass das die Ermittler vor ganz schönes Kopfzerbrechen gestellt hat.
Nur passiert, weil sich diese Zeugin gemeldet hat und man diese Splitter gefunden hat.
Man kann also wirklich immer nur betonen, wie wichtig es ist, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen, um solche Sachen aufzuklären.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat der Fall gefallen.
Ja, ich fand ihn schon ganz wirklich interessant, wegen der Zusammenhanglosigkeit. Also fand ich, war ein sehr spannender Fall.
Es war zwar jetzt mal wieder nicht im Pott, aber es war immerhin in Deutschland.
Genau, und ich meine, wer fährt denn eigentlich nicht ab und zu an die Nordsee?
Richtig. Ja, ihr Lieben, also es wird wieder warm, es ist wieder Ferienzeit oder verlängerte Wochenenden kommen. Bucht eure Urlaube. Danke, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Tschüss.